Herzlich willkommen zu Das macht dann der Hausarzt. Ich bin Anna.
Und ich bin Gil.
Und wir sind zwei junge, niedergelassene Hausärztinnen im Bergischen Land. Und hier ist die nächste Folge unseres Podcasts. Wir sitzen hier heute bei allerbestem Wetter remote zusammen. Ich hoffe, bei dir ist genauso schön wie bei mir.
Ja, ich saß bis gerade noch auf dem Balkon. Also das war sehr entspannt.
Ja, hast du vielleicht schon spannendes Feedback bekommen zum Podcast jetzt in den letzten Wochen?
Ja, also mir war aufgefallen, dass wir unser erstes Feedback auf Apple Podcast haben. Da habe ich mich sehr drüber gefreut.
Ja, das war cool.
Genau, da dachte ich, es hat sich jemand die Mühe gemacht, Feedback zu geben. Und das hat mich sehr gefreut. Und sonst so im Freundeskreis, da habe ich das Feedback bekommen, dass man merkt, dass wir mehr Struktur haben und dass wir uns mehr einspielen, mit jeder Folge ein bisschen mehr. Das fand ich auch ganz gut zu hören.
Ja, und auch schön zu wissen, dass auch aus dem Freundes- und Bekanntenkreis da Leute reinhören und sich dafür interessieren.
Und sich das jedes Mal, jede Woche aufs Neue antun.
Jede Woche das Gejammer wieder.
Genau.
Nee, aber das Feedback aus Apple Podcast, das war tatsächlich ja sehr schön. Das kann ich ja nochmal vorlesen kurz. Und zwar schreibt da: ein interessanter und aufschlussreicher Podcast über die wertvolle Arbeit von euch Hausärzten und Hausärztinnen. Immer wieder dankbar dafür, dass es euch Ärzte gibt. Und noch dankbarer, wenn ich weiß, ich bin bei meiner Hausärztin in guten Händen. Wirklich gut zu erfahren, was an drumherum in der Praxis noch passiert. Und das schafft hoffentlich und sicherlich viel mehr Verständnis auf der Patientenseite für die Arbeit der Mediziner und Medizinerinnen.
Genau, das fand ich ein sehr positives, nettes Feedback.
Ja, vielen Dank CXHX81 für dieses Feedback, wer auch immer du bist.
Genau.
Und in welcher Praxis auch immer du bist, ist ja ganz egal. Was da ja wirklich dran schön ist, ist, dass dieser Mensch genau verstanden hat, was wir damit wollen. Wir wollen Verständnis auf der Patientenseite schaffen, dafür, was wir so tun. Und vielleicht auch so ein bisschen Spaß an unserem Tun bekommen.
Ja, und auch zeigen, dass wir vielleicht jammern, aber eigentlich trotzdem Spaß an unserem Job haben.
Findest du, wir jammern viel? Habe ich mich letztens gefragt, ob wir ein Jammer-Podcast sind. Ich hoffe es sehr nicht. Ich glaube eher nicht. Aber man rutscht da ja manchmal so leicht rein, ne? Dass man anfängt, sich über irgendwas zu beschweren und dann beschwert man sich. Und am Ende kommt das dann total negativ rüber.
Ja, ich dachte aber, wir wollen ja eigentlich versuchen, lösungsorientiert zu arbeiten und zu sprechen. Ich weiß nicht, ob uns das immer gelingt, weil wir auch manchmal einfach die Situation darstellen, die teilweise sehr frustrierend ist. Und das ist leider halt die Realität.
Dafür kommen ja immer wieder auch lustige Anekdoten, die alles etwas auflockern.
Hoffe ich doch.
Vielleicht haben wir davon heute auch noch einige in petto.
Was ist denn heute unser Thema?
Ja, das Thema ist ein ganz spannendes, vor allen Dingen für Patienten, würde ich sagen. Und zwar geht es um die medizinische Vorsorge, die ja jedem Menschen ab Beginn des Lebens im Prinzip durch die Krankenkassen angeboten wird. Wir können das ja vielleicht mal ganz kurz strukturieren. Ich erzähle mal ganz kurz, was du hier so Schönes zusammengeschrieben hast. Eigentlich sollte das jeder Hausarzt im Kopf haben, ne? Wie ist das so ab welchen Jahren geht's los mit der Vorsorge? Ich fange jetzt mal bei den Erwachsenen an, weil bei den Kindern, ehrlich gesagt, würde ich wahrscheinlich mich in irgendein Fettnäpfchen setzen, weil ich nicht genau weiß, wann die U's und die J's ganz genau sind.
Ja, genau.
Also, wir haben natürlich die ganz klassische Check-up-Untersuchung, die ab 18 Jahren startet. Jeder Versicherte zwischen 18 und 35 hat Anspruch auf eine einmalige Check-up-Untersuchung. Komplett egal, ob der oder die das mit 18 oder mit 35 macht oder irgendwo dazwischen. Wichtig ist nur ein einziges Mal. Wenn in der Zwischenzeit ein Hausarztwechsel stattfindet, ist es dann ja oft so, dass man nicht weiß, ob das schon mal wahrgenommen wurde oder nicht. Und die Versicherten wissen es manchmal selber nicht. Also vielleicht findet es dann auch unbewusst 2 bis 3 Mal statt. Ab 35 ändert sich dieses Intervall. Da darf man das nämlich alle 3 Jahre wahrnehmen.
Und früher war das alle 2 Jahre. Das gibt häufig Verwirrung, weil viele dann alle 2 Jahre kommen. Aber das wird eigentlich noch alle 3 Jahre vergütet.
Genau, alle 3 Jahre wird es vergütet. Bei uns kommen viele und sagen, ich möchte gerne die jährliche Check-up-Untersuchung machen.
Genau, die jährliche.
Dann immer, was genau meinen Sie denn jetzt? die verstehen halt dann oft so, ja, ich gehe zum Arzt und lass mir mal Blut abnehmen und lass mich mal durchuntersuchen. Das ist dann der jährliche Check-up und wissen gar nicht, dass wir dafür eigentlich gar nichts abrechnen dürfen. Und genau. Uneigentlich auch nicht.
Und was da bei diesem Check-up, also der Check-up beinhaltet eine medizinische Vorgeschichtenerfassung, also Risikoprofilerfassung und eine genaue körperliche Untersuchung und Blutabnahme. Und da ist aber nur Cholesterin und Blutzucker mit drin. Alles richtig. Andere
kein
ist
Blutbild,
eigentlich
keine Leberwerte, keine Nierenwerte, keine Schilddrüsenwerte. Alles das, was der moderne Mensch sich so gerne wünscht, was dann da auch mal abgecheckt werden sollte, wird von den Kassen nicht finanziert.
Genau.
Und auch das wissen die allermeisten Menschen nicht. Nee.
Was stattdessen einmal im Leben schon finanziert wird, ist das Hepatitis B und C Screening.
So, was haben wir noch? Das Hautkrebs-Screening, das ist ab 35 für alle 2 Jahre.
Genau. Macht ihr das in der Praxis?
Möglich. Ja, wir machen das in der Praxis auch. Patienten zwischen 18 und 35 kriegen das in den allermeisten Fällen auch von den gesetzlichen Krankenkassen mitfinanziert. Das ist von Kasse zu Kasse unterschiedlich. Die einen sagen, ja, man kann das ganz normal auf die Krankenkasse sozusagen abrechnen als Arzt. Die anderen sagen, das läuft dann als Privatleistung und der Patient reicht die Rechnung für die Privatleistung bei der Kasse ein und kriegt einen bestimmten Betrag erstattet. Da ist es immer hilfreich, als Patient mal vorher kurz sich bei seiner Kasse zu informieren und zu gucken, wie genau läuft das denn da. Wir als Ärzte wissen das auch nicht immer so ganz genau, ne, welcher Patient, welche Kasse, wie wird es denn gehandhabt. Wir machen es der Einfachheit halber immer so, wir rechnen das als Privatleistung ab und sagen dem Patienten, reicht die Rechnung bei der Kasse ein, weil dann kriegen wir auch sicher unser Geld und es wird nicht hinterher rausgestrichen mit dem Hinweis, wird nicht erstattet.
Wird nicht erstattet, ne. Also, was man auch noch vielleicht dazu sagen müsste, nicht jeder Hausarzt kann das machen, das ist eine Zusatzausbildung bzw. eine Zusatzweiterbildung, die man machen muss und man braucht ein Zertifikat. Aber das ist eigentlich relativ leicht zu bekommen. Das sind ein oder zwei Fortbildungen, die man macht. Also es ist echt machbar.
Ja, und auch total interessant und befähigt einen ja wirklich auch eine sinnvolle Vorsorgeleistung anzubieten, weil die Hautkrebsvorsorgetermine bei den Hautärzten sind rar gesät und viele Menschen sind sehr dankbar, wenn sie auch beim Hausarzt ihr Hautkrebs-Screening machen können.
Ja, und ich hatte jetzt letztens das Feedback von einer Patientin, die meinte, selbst beim Hautarzt wäre sie nicht so kontrolliert untersucht worden wie bei mir.
Ja, das habe ich auch schon mal gehört. Die sagte, Sie sind aber gründlich. Ach, Sie müssen auch da hingucken.
Ja, genau.
Ich so, ja, da muss ich auch hingucken.
Auch da, wo die Sonne nicht hinscheint.
Ganz genau. Und einmal war aber jemand auch verwundert, dass man das mit den Augen macht.
Ja.
Viele Hautärzte machen das ja tatsächlich auch, sagen wir mal deutlich digitaler als wir. Die haben dann schon spezielle Geräte, um die Muttermale zu dokumentieren. Und
es gibt
dann
welche, die stellen sich einfach so einen Scanner. Und dann wird einmal hoch und runter gefahren und dann sagt der Scanner, welche auffällig waren und dann guckt der Dermatologe nochmal drauf, auf die, die auffällig waren.
Die Frage ist, was kostet so ein Scanner und wie viele Hautkrebs-Screenings für paar 30 Euro machen, damit ich das wieder drin habe?
Ich glaube, als Hausarzt lohnt sich das nicht. Das ist eher was für die Dermatologen dann.
Gut, das
kann
zum Hautkrebs-Screening. Ja, genau. Wäre eigentlich ganz cool.
Ja.
Ab 50 geht es weiter mit weiteren schönen Früherkennungsuntersuchungen. Da freut sich jeder. Wenn man 50 wird, dann darf man nämlich endlich zur Koloskopie, also zur Darmspiegelung.
Sonst ginge auch noch das okkulte Blut im Stuhl. Das kann man auch noch mit 50 machen.
Gibt es den Stuhltest. Der wird auch gerade den Frauen wird der häufig beim Frauenarzt angeboten, der allerdings die Darmspiegelung natürlich nicht ersetzen sollte, sondern nur als Ergänzungsleistung anzusehen ist.
Aber Darmspiegelung ist natürlich deutlich genauer,
ist
einfach,
sinnvoller,
weil man ja natürlich auch durch Hämorrhoiden okkultes Blut im Stuhl haben kann.
Ja, das heißt, wir können noch mal kurz darstellen, also den Test auf okkultes Blut im Stuhl, ein Test, der im Stuhl geringste Blutbestandteile erkennt, den darf jeder Versicherte alle 2 Jahre machen, ab 50. Wenn man allerdings eine Darmspiegelung durchführt, dann entfällt dieser, weil dann ist ja obsolet, dann braucht man ihn nicht machen. Das wären die wichtigen Infos zur Darmspiegelung. Das Intervall, wann dann immer wieder die nächste Darmspiegelung stattfindet, das entscheidet sich je nachdem, was in der aktuellen Darmspiegelung herausgefunden wurde. Also wenn alles okay ist, liegt das Intervall zwischen 7 bis 10 Jahren. Wenn allerdings ein Befund erhoben wurde, also man hat Darmpolypen oder irgendwelche anderen Geschichten, dann setzt der Gastroenterologe, also der Kollege oder die Kollegin, die die Untersuchung durchführen, setzen dann ein kürzeres Intervall fest, in der Regel dann 3 bis 5 Jahre.
Und in ganz seltenen Fällen auch jährlich.
Ja, stimmt.
Das hat dann meistens auch noch mit dem Risikoprofil in der Familie zu tun, dass wenn da Darmkrebs vorhanden ist, dass es dann häufiger stattfindet.
Genau. Dann gibt es natürlich hier noch einmal die geschlechterspezifischen Vorsorgeuntersuchungen. Da ist bei Frauen jetzt primär natürlich die gynäkologische Seite anzusprechen. Ab 20 Untersuchungen auf Gebärmutterhalskrebs beim Gynäkologen. Das machen genau. Die Hausärzte nicht.
Aber ich habe es gelernt, in den Niederlanden macht das der Hausarzt.
Echt? Ja, bin ich ehrlich gesagt ganz froh, dass ich das nicht machen
muss. Ich auch. Das ist, war nicht mein Lieblingsbereich in den Niederlanden.
Ab 30 wird dann zusätzlich zur Gebärmutterhalskrebsvorsorge noch auch die Brustkrebsvorsorge per Tastuntersuchung gemacht. Muss man sagen, auch da ändert sich ja immer mal wieder was. Ich glaube, bei der Gebärmutterhalskrebsvorsorge haben sie jetzt auch vor kurzem die Intervalle verändert. Was haben wir noch bei den Frauen? Die Mammographie, also die Untersuchung auf Brustkrebs mit einem radiologischen Testverfahren, die startet mit 50, da wird man dann auch eingeladen zu, bekommt man einen Brief. Und auch da ist das Intervall jetzt verlängert worden, das war früher nur bis 70 und jetzt ist es bis 75.
Genau.
Alle 2 Jahre, wenn ich das hier richtig sehe.
Genau.
So, kommen wir zu den Männern. Eine gerne vergessene Untersuchung, die Prostatakrebs-Früherkennungsuntersuchung, die jedermann sogar jährlich durchführen lassen kann. Das beinhaltet eine Tastuntersuchung der Prostata. Hier ist momentan ja im Diskurs, wie es denn ausschaut mit dem PSA. Der PSA ist ein Blutmarker über die Prostataaktivität, der ganz gerne auch für die Krebsvorsorge als IGEL-Leistung genutzt wird. Und da gab es jetzt letztens eine Studie, dass der PSA-Wert tatsächlich im Vergleich zu der Prostatatastuntersuchung sogar als ein bisschen
genauer
abgeschnitten hat.
Ja, genau. Weil bei der Tastuntersuchung hängt es ja auch von ab, die Fingerlänge des Untersuchers und.
Das hat so viele Faktoren, die das beeinflussen. Da brauche ich jetzt gar nicht anfangen, aber ja, manchmal kommt man einfach nicht richtig gut rein, dann kommt man nicht richtig gut ran, dann tastest du da irgendwie die Hälfte von der Prostata ab und da finde ich schon dann so eine ergänzende PSA-Kontrolle sehr, sehr sinnvoll. Wichtig finde ich dazu auch immer, dass man den Männern aber vorher sagt, dass die Blutkontrolle unter gewissen Voraussetzungen durchgeführt wird. Also 3 Tage vorher, kein Geschlechtsverkehr, kein Fahrradfahren.
Genau, weil das kann halt auch beeinflussen, nur weil man einen erhöhten PSA-Wert hat, heißt halt nicht sofort, dass man Krebs hat, sondern das kann halt wirklich eine leichte Entzündung der Prostata sein, Irritation der Prostata durch Fahrradfahren, durch Geschlechtsverkehr.
Fahrradfahren.
Genau,
Fahrradfahren. Dann immer, wenn die Männer so einen höheren PSA-Wert haben, dann sage ich immer, na, haben sie viel jetzt Fahrradfahren? Waren sie viel Fahrradfahren in der letzten Zeit? So, okay, das zur Prostata-Krebsfrüherkennungsuntersuchung, die gerne auch häufiger wahrgenommen werden darf von Männern, denn der Prostatakrebs ist häufiger, als man denkt, gehört zu einer der häufigsten Krebsformen bei Männern.
Ist aber auch gut behandelbar.
Ist sehr gut behandelbar und dem kann sehr, sehr gut vorgesorgt werden,
genau. Wenn
man es frühzeitig erkennt. So, dann gibt es noch speziell für Männer eine sonografische Untersuchung der Bauchaorta, also der Hauptschlagader im Bauch. Die wird mit dem Ultraschall untersucht auf Aneurysmen, also auf Erweiterungen der Bauchschlagader. Das darf einmalig im Leben durchgeführt werden, ab 65 Jahren mit Ultraschall. Auch das ist eigentlich schon ganz gute, sinnvolle Untersuchung, auch für Menschen mit einem gewissen Risikoprofil. Raucher, Übergewicht, Diabetes, Familiengeschichte. Es wird auch deswegen nur für Männer angeboten, weil Männer statistisch gesehen häufiger ein Bauchaortenaneurysma entwickeln. Für Frauen wird es leider nicht angeboten. Ich würde ganz gerne noch eine Sache zum Check-up sagen, also zu der Gesundheitsuntersuchung, die, würde ich mal sagen, fast jeder mindestens einmal im Leben wahrnimmt. Mhm. Und zwar ist es so die Untersuchung, die, glaube ich, die meisten Menschen am ehesten mit dem Hausarzt verknüpfen. Und die ja eigentlich für Hausärzte auch eine total wichtige Untersuchung ist, weil wir mal die Gelegenheit haben, ein bisschen mehr Zeit mit dem Patienten zu verbringen. Also wir machen es beim Check-up immer so, dass wir den Patienten zuerst das Labor abnehmen an einem Tag und die geben ja dann auch den Urin ab. Und dann werden, wenn gewünscht, dann auch noch Igelleistungen gemacht. Also wir bieten zum Beispiel Ultraschalluntersuchungen an, wenn Menschen das möchten. Das wird dann auch an dem einen Tag gemacht, wo das Blut abgenommen wird. Und dann haben wir noch einen zweiten Termin, wo dann die Blutbesprechung erfolgt, weil die Ergebnisse ja dann da sind und man den Patienten dann auch körperlich untersucht. Und dann mache ich zum Beispiel auch immer ganz gerne das Hautkrebs-Screening mit oder die Prostata-Früherkennung bei den Männern. Und ich finde das immer total schön, weil das ist so einer der Termine, wo wir uns auch ein bisschen mehr Zeit einplanen, wo ich nochmal strukturiert durchgehe, was ist denn an sonstigen Vorsorgen wahrgenommen worden. Ne? Ganz oft spricht man dann über die Darmspiegelung und warum man denn da hingehen sollte. Und ja, man kann auch nochmal über spezielle Risikosituationen im Leben der Patienten sprechen. Ne? Zum Beispiel mit Rauchern nochmal ein bisschen darüber quatschen, dass wir alle wissen, dass Rauchen nicht gut ist und warum man denn da auch vielleicht irgendwann mal mit aufhören sollte. Und man kann über Impfungen reden, man kann sich den Impfpass von den Leuten mal angucken. Das sind so oft so Sachen, die im stressigen Praxisalltag ganz gerne mal untergehen.
Wie viel Zeit plant ihr ein?
Für den Check-up-Untersuchungstermin planen wir 25 Minuten ein.
Okay, wir machen weniger. Wir planen so, also meine Mutter ist schneller als ich. Ich plane 20 Minuten ein und mit Hautkrebs-Screening dann 25 bis 30. Aber meine Mutter ist echt so eine Viertelstunde und mit Hautkrebs-Screening 20.
Ja, ich bin mittlerweile auch recht schnell beim Check-up und ja, bin dann natürlich auch einfach froh, wenn ich schneller bin als diese 25 Minuten, dann kann ich entweder noch mal kurz ein bisschen mit den Leuten schnacken oder ich kann halt schon weiterarbeiten und der Nächste hat eine kürzere Wartezeit.
Also ich muss jetzt nicht sagen, wir planen den ein für 25 Minuten. Oft brauche ich länger, weil ich gerade finde, dass man dann ins Gespräch kommt, auch über private Sachen, über Hobbys und solche, also einfach andere Themen, die man normalerweise beim Arzt nicht hat. Und da lernt man die Patienten einfach nochmal anders kennen. Man lernt mehr kennen, was die im Leben bewegt. Und dann habe ich auch keine Lust, mich da durchzuhetzen. Da bin ich manchmal ein bisschen lax dann in der Zeit, im Zeitmanagement.
Aber deswegen ist das, finde ich, auch, und wie du es schon sagst, eine super, super wichtige Untersuchung für uns Hausärzte und auch für die Patienten. Wir sprechen das auch immer ganz gerne aktiv an, wenn der Check-up wieder fällig ist, ne, dass die Leute dann sich auch Termine machen und es wird auch gut und gerne angenommen.
Jetzt für die Transparenz müsste man auch sagen, der Check-up wird eigentlich sehr gut vergütet bei Hausärzten. Deshalb machen wir das eigentlich auch gerne, weil das wirklich den Fallwert nochmal erhöht. Muss man jetzt mal ehrlich zu sagen. Und deshalb freut man sich auch, wenn das beim eigenen Hausarzt gemacht wird und nicht bei einem fremden Hausarzt.
Ja, das stimmt. Manchmal wird das ja auch übernommen bei Menschen, die jetzt in Betrieben arbeiten, in einer höheren Position. Dann bietet ja auch der Arbeitgeber Check-ups an, die ja teilweise dann sogar jährlich sind, die vom Arbeitgeber finanziert werden, die aber auch teilweise dann über die Ärzte dort, glaube ich, als normaler Check-up abgerechnet werden können.
Das weiß ich nicht, wie das abgerechnet wird.
Ich weiß es auch nicht ganz genau, aber für viele ist das dann natürlich so, die sagen dann, ja, wenn ich beim Arbeitgeber das gemacht habe, wieso soll ich es dann beim Hausarzt nochmal machen? Klar, kann man absolut verstehen, macht ja auch keinen Sinn, das doppelt zu machen. Nur uns als Hausärzte nimmt es natürlich so ein bisschen die Arbeit weg.
Und auch das Geld.
Eigentlich auch, ja, das Geld natürlich auch. Und auch so die Tätigkeit, die wir ja eigentlich gerne machen.
Ja, das auch.
Für unsere Patientenvorsorge zu betreiben. Und ja, beim Check-up hört man dann oft so, wenn man das anspricht, wenn das nicht jemand ist, der von sich aus sagt, ja, finde ich total gut, will ich machen, sondern manche sagen dann auch so, ja, nee, ich bin nicht so ein Arztgänger und ja, eigentlich will ich das jetzt nicht unbedingt machen, weil mir geht's ja gut. Und dann sage ich ganz gerne, dafür ist ja der Check-up da, ne, damit sie kein Arztgänger werden. Weil der werden sie dann, wenn sie nie zum Arzt gehen und wir in diesen ganzen wichtigen Terminen es versäumen, über Vorsorge zu sprechen oder Vorsorge zu machen. Und im blödesten Fall kommt man dann am Ende mit einer schweren Erkrankung und muss lange, lange behandelt werden und nimmt plötzlich von einem auf den anderen Tag 25 Medikamente ein.
Das ist ein bisschen übertrieben, aber genau zu dem Punkt hatte ich in der Vorbereitung gelesen, dass es scheinbar Studien gibt, einer aus 2012 war das, glaube ich, ein anderer auch etwas recenter, dass es Zweifel gibt, ob dieser klassische Check-up wirklich gesundheitlich was bringt, weil es meistens, was du schon sagst, durch gesunde Menschen wahrgenommen wird, die sehr gesundheitsbezogen sind. Aber ich finde, da ist es dann nochmal wichtig, was du gerade gesagt hast, dass einfach diese Verbindung zwischen Hausarzt und Patient stärkt. Und manchmal findet man doch nochmal was. Man hört dann plötzlich ein Herzgeräusch, was vorher nicht gesehen oder gehört wurde.
Ja, und also öfters finden wir in Check-ups Dinge, die wir ansonsten nicht gefunden hätten. Manchmal auch nur bei den reinen Igel-Leistungen. Letztens im Bauch-Sono was gefunden, was nicht gut war. Und das hätten wir nicht gefunden, wenn wir das nicht gemacht hätten und wenn die Patientin sich nicht diese Igel-Leistung gegönnt hätte, in Anführungszeichen. Da war sie sehr dankbar. Wenn man jetzt mal überlegt, ich weiß nicht, wie das in der Studie ausgelegt ist, aber wenn die jetzt nur wirklich geguckt haben bei den Dingen, die im Check-up von der Krankenkasse übernommen werden, eine körperliche Untersuchung, drei Laborparameter und ein Urin, da hast du eine große Chance, dass du was übersiehst.
Also es überzog sich auf den Check-up in Dänemark, das war jetzt nicht in Deutschland.
Ich persönlich bin auf jeden Fall der Meinung, dass Vorsorge besser ist als Nachsorge.
Ja, auf jeden Fall. Ist letztendlich auch preiswerter für das Gesundheitssystem, weil man dann vielleicht wirklich langfristige Folgen einfach vermeiden kann, weil man frühzeitig behandelt.
Weil es kommen ja dann doch auch immer wieder die Fälle, Neupatient, ne? Ich war 25 Jahre oder 30 Jahre nicht beim Arzt. Da machst du eine Untersuchung und du findest 3 bis 5 Baustellen.
Ja.
Und dieser Mensch geht gefühlt gesund rein, wollte nur mal zum Arzt, weil irgendwer ihm gesagt hat, ja, jetzt geh doch mal hin, jetzt bist du jetzt schon Ende 50 und hast es so lange nicht gemacht und geht raus mit dem Gefühl, ich bin krank und ich muss jetzt auf einmal Medikamente nehmen oder ich muss jetzt noch andere Untersuchungen machen. Und das hätte man gegebenenfalls schon vermeiden können, wenn man zumindest zu den vorgesehenen Intervallen mal beim Hausarzt Hallo sagt und sich einmal durchchecken lässt und dann mit einem guten Gefühl wieder in sein Leben startet und das nicht auf die lange Bank schiebt.
Genau.
Das war's, würde ich mal sagen, zum Thema Vorsorge.
Was ist unsere Take-Home-Message? Unsere Take-Home-Message ist eigentlich, dass es unterschiedliche Vorsorgeuntersuchungen für Frauen und Männer gibt, also für Frauen und Männer gibt, aber auch gemeinsame, dass es eigentlich ab dem 18. Lebensjahr in der Hausarztpraxis stattfindet. Und dass die Check-ups hauptsächlich auch dafür zuständig sind, um das Risikoprofil kennenzulernen, Kontakt zwischen Hausarzt und Patient zu machen oder aufzubauen und frühestmöglich bestimmte Krankheiten oder Baustellen zu erkennen und diese zu behandeln.
Genau, Gesundheitsbewusstsein der Menschen fördern.
Genau.
Das gehört sicherlich auch noch dazu, Impfstatus zu überprüfen.
Genau, ja.
Vor schweren Erkrankungen zu schützen und zu informieren. Liebe Gil, was hat dich die letzten 2 Wochen bewegt?
Also, ich hatte die letzte Woche ein Reanimationstraining und dachte wieder, wie wichtig es ist, das immer mal wieder zu wiederholen, dass man eine Routine bekommt. Und wir haben das im Praxisverbund gemacht und haben das bei der Feuerwehr diesmal gemacht.
Davon habe ich schon gehört.
Ja.
Also und, ich hoffe, es war gut und wir dürfen da auch mal dran teilnehmen.
Es war richtig cool. Also es war interessant, es war auch so ein bisschen Networking, dass man die Rettungssanitäter kennenlernt und dass man sich kennt und dass man ein Team wird und nicht 2 unterschiedliche Teams sind. Und das hat echt Spaß gemacht. Man hat mal sich den NAF angeguckt, also den Notarztwagen und dann den RTW, den Rettungswagen. Und das war ganz interessant, auch für die MFAs, die noch nie in einem RTW drin waren, dass sie sich das mal angucken konnten.
Ganz großes Kino.
Ja, also es hat echt Spaß gemacht. Es war gut, hat Spaß gemacht, gutes Teambuilding. Und man geht dann doch nochmal raus und denkt so, ja, jetzt bin ich gewappnet, falls es passieren sollte, was man nicht hofft. Aber dann ist man nochmal up to date.
Sehr cool, das finde ich gut.
Genau. Was hat dich die letzten zwei Wochen bewegt?
Mich hat das Thema Internet und Computer in der Praxis bewegt. Ich wusste schon, dass das kommt. Und du wusst, du weißt es auch, ne? Also es geht um das Thema Umstellung der Rechner auf Windows 11.
Genau.
Unsere Rechner sind von 2020.
Das ist noch nicht so alt.
Die sind eigentlich noch nicht alt, aber die sind nicht Windows 11 fähig. Und deswegen müssen wir jetzt komplett neue Praxisrechner kaufen.
Das ist immer, bei uns sind die 2015, teilweise sind die 2012 oder sowas. Die sind, wir müssen 90% der Computer erneuern.
Ja, es ist einfach super, super ärgerlich. Du hast funktionierende Rechner und musst nur wegen einer Software, musst du komplette neue Hardware kaufen.
Ja.
Für teures Geld, das muss alles eingerichtet werden. Das kostet Geld, das kostet Zeit. Und
Nerven, in meinen Augen, ganz viel Nerven.
Ja, Nerven auch. Und es ist einfach so unnötig.
Ja.
Und es ist so teuer.
Ja.
Also mit dem Geld, was wir jetzt ausgeben müssen, um das zu machen, können wir, glaube ich, eine MFA für 3 Monate bezahlen.
Ja, genau.
Und es ist ja nicht nur Hardware kaufen und das Softwarehaus bezahlen, sondern du musst ja auch sämtliche anderen Software Programme, die so laufen, also zum Beispiel das Ergometer, das Spirometer und das Labor natürlich auch,
die müssen
ja alle wieder da neu eingebunden werden.
Genau, die müssen auch mit Windows 11 kompatibel sein. Ich hatte jetzt einen Kollege, der fragte, hat noch jemand das Problem, dass man dafür teure Updates dann plötzlich kaufen muss? Also
unser Langzeit-EKG funktioniert jetzt schon nicht mehr, weil dieser Support ausläuft. Und wir können zwar die Untersuchung noch angucken, aber wir können sie nicht mehr in der Akte abspeichern.
Oh,
und auch dafür müssen wir jetzt für ja, einen 4-stelligen Betrag locker erstmal einen neuen Support dann erwerben, wenn wir Windows 11 haben. Und auch das wird einfach wieder nur nerven, weil es so unnötig ist. Und das ärgert mich einfach.
Das kann ich nachvollziehen. Ich habe mich noch geweigert, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Ich habe einmal Kontakt mit unserem Computerfachmann gehabt und der hat einen kleinen Kostenvoranschlag aufgestellt und dann dachte ich, das ist jetzt für ein andermal.
Ja, also es ist einfach wirklich 0,0 Nutzen und Aufwand, Zeit, Geld und kein Mensch denkt darüber nach, dass das am Ende, ja, das ist unser Geld, was wir dafür ausgeben müssen, dass da alles läuft. Und das ist ja nicht so, dass wir das irgendwie gegenfinanziert bekommen.
Nee, null. Das kommt aus unseren Taschen.
Und ja, dann fragt man sich, ne, in wie vielen Jahren muss ich denn dann schon wieder neue Rechner kaufen?
Ja, vor allem, ihr habt ja gerade 2020, meintest du, ne? Das ist ja, also die sind 5 Jahre alt.
Ja.
Dass die das nicht, frustig, naja.
Ich weiß nicht, ob das da schon bekannt war, dass das dann irgendwann passiert, aber ja, einfach nur doof.
Gebe ich dir recht.
Haken dahinter. Können wir nichts verändern.
Sonst wären wir zum Jammer-Podcast.
Nein, das soll ja nicht sein. Ja, muss man dann halt machen. Und
genau.
Ja, das ist leider das Manko am Selbstständigsein. Da merkt man das dann in der eigenen Tasche, dass man sowas machen muss. Wenn man jetzt ein angestellter Arzt ist irgendwo, ja, da muss das halt dein Chef bezahlen, die Praxis bezahlen. Aber du selber kriegst natürlich immer dein reguläres Gehalt. Da fällt das nicht so ins Gewicht.
Das ist der Nachteil von Selbstständigkeit dann.
Die nächste Kategorie, Neues aus der Hausarztpraxis. Heute einmal wieder.
Das sollte man beim Hausarzt machen bzw. lassen. Also ich hatte heute einen Instagram-Post gesehen von, ich glaube, das war ein Kollege, der das gemacht hat. Der hatte sich darüber aufgeregt, dass er eine Website gefunden hat, in dem erklärt wird, wie man bestimmte Krankheiten simuliert, um eine AU zu bekommen. Bis hin zur eigenen Körperverletzung mit Brennnesseln, dass man dann einen Hautausschlag hat, den man zeigen kann, um daraufhin krankgeschrieben zu werden. Und das fand ich so abstrus. Ich dachte, das passt zu unserer Folge. Und ja, man sollte keine Krankheiten beim Arzt vortäuschen. Irgendwann kommt das raus. Man sagt ja, Lügen haben kurze Beine und das ist wirklich so. Und das hat mich richtig fassungslos und sprachlos gemacht.
Ja. Mich auch, als du mir das heute Morgen geschickt hast und ich habe dann geantwortet, es kann ja eigentlich nur sein, dass sowas gibt, weil es einen Markt dafür gibt, weil es genügend Menschen gibt anscheinend, die es für notwendig erachten, sich krank zu melden, obwohl sie nicht krank sind. Mhm. Ich habe mir diese Seite gerade mal aufgerufen, weil ich finde das auch so bescheuert, ganz ehrlich. Warum überhaupt eine Krankheit simulieren? Schule, Arbeit oder Uni können manchmal ganz schön an den Nerven zerren. Vor allen Dingen, wenn es noch so lange hin bis zum ersehnten Urlaub oder zu den Ferien ist. Ab und an reicht das Wochenende einfach nicht aus und man benötigt ein paar freie Tage, um wieder Kraft zu sammeln. Boah, da kriegt man die hierzulande Kratzen. Leider einzige Möglichkeit, ein paar freie Tage zu bekommen, ist es, sich beim Arbeitgeber krank zu melden. Stimmt nicht. Man kann auch bei seinem Arbeitgeber einen Tag Urlaub beantragen.
Oder Überstunden abfeiern.
Zum Beispiel
abfeiern.
Einen unbezahlten Urlaubstag nehmen.
Genau.
Und nicht auf Kosten des Steuerzahlers sich frei zu schaufeln. Das sollte man definitiv lassen, weil das fällt auf jeden Fall irgendwann mal auf. Es gibt sicherlich den einen oder anderen, der mal eine Erkältung vortäuscht, weil irgendwas anderes ist. Ja, wir können es nicht immer nachweisen, aber wir sind
man sollte
so
auf jeden Fall keine Selbstverletzung sich zufügen.
Besser nicht, würde ich auch.
Und ganz ehrlich, für einen Hautausschlag habe ich, glaube ich, noch niemanden krankgeschrieben.
Nee.
Also nicht, dass ich mich erinnern kann.
Das müsste dann schon eine sehr
anaphylaktischer
sehr
Schock mäßig sein.
Ausführliche Aktivität mit Brennnesseln sein, die das Gesicht und sämtliche Extremitäten umfasst.
Genau.
Und dann würde ich eher auch nochmal sagen, selber schuld, wenn man sowas macht.
Genau, wenn man sowas extra macht.
Das war's dann zu dieser Folge. Bei Feedback schreibt uns einfach unter dasmachtdannderhausarzt@gmail.com.
Und damit sagen wir,
um den Rest kümmert sich dann der Hausarzt. Bis
alles
zum nächsten
klar.
Mal.
Bis zum
Tschüss.
Nächsten Mal. Tschüss.